Wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt. Rudi Assauer.
Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch ganz herzlich zur inzwischen 11. Folge von unserem Podcast Schalke, die Nordkurve und ich mit unserem Spiel unter der Woche, Mittwoch, 18 Uhr am Vorabend, Heimspiel gegen die ebenfalls akut abstiegsbedrohten Hertha aus Berlin. Ja, nach gutem Start die nächste Niederlage, 1 zu 2 der Endstand am Ende. Und darüber wollen wir ein bisschen mit euch quatschen. Und natürlich, wie versprochen, wollen wir natürlich heute auch ein bisschen über unsere Planung für die neue Saison reden. Wir werden euch mal so unsere Wunschelf vorstellen, wie wir ganz gerne spielen würden, einen Ausblick über einen Kader geben, wer ist noch da, wer ist weg, wer könnte kommen, wer kommt schon sicher. Dann noch über einen Trainer, weil da gab es mal wieder ein paar Neuigkeiten. Und über unser ach so geliebtes Thema, den Aufsichtsrat des FC Schalke 04, der genauso chaotisch ist wie immer. Hat sich nichts geändert und wir hatten ja so ein bisschen Angst, dass uns die Themen ausgehen bei so einer Folge, die dann erst eine halbe Woche nach der letzten kommt. Aber wir haben Themen, wir haben genügend Themen. Schalke liefert wie immer perfekt ab. Ich glaube, die
Man,
machen das absichtlich für unseren Podcast.
ja, man ist immer gut bedient, würde
Man
ich
ist immer
sagen.
gut bedient, wirklich.
Ja, kommen wir zum Spiel dann. Bevor wir jetzt erstmal mit der Aufstellung und so anfangen, erstmal die Frage, warum hat dieses Spiel überhaupt stattgefunden? Also, es gab ja unter der Woche oder vor dem Spiel noch, das Spiel war ja Mittwoch, 18 Uhr, Dienstag gab es drei Corona-Fälle bei Schalke, drei positiv getestete und auf
Ups.
einmal gehen noch zusätzlich vier Spieler in Quarantäne. Also wir hatten ja gar keinen richtigen Kader mehr, den wir zusammenstellen konnten. Da hätten wir fast die ganze U19 auf den Platz geschickt. Aber
Ja,
was da auf einmal für Leute
aber
rumliefen.
das Spiel da kannst du halt auch nicht ausfallen lassen, weil das ist ja schon ein verlegtes Spiel gewesen. Das ist ja eigentlich das Spiel vom 31. Spieltag gewesen, von vor 2,5 oder 3 Wochen. Der Hintergrund ist ja einfach, dass Hertha spielt gegen Köln, mega wichtiges Spiel am Wochenende, und du kannst halt nicht vor dem letzten Spieltag die nochmal in der Woche spielen lassen oder so. Und das muss halt, diese Entscheidung am 34. Spieltag muss halt irgendeine Entscheidung da im Keller gefällt worden. Ich glaube, wenn wir da, weiß ich nicht, gegen, keine Ahnung, Freiburg oder so gespielt hätten, dann wäre es wahrscheinlich weniger problematisch gewesen, oder gegen
Ja, aber
München.
es ist doch trotzdem gegen den gesunden Menschenverstand,
Natürlich ist
finde ich.
es gegen
Also,
so
bis
einen gesunden
jetzt, also.
Menschenverstand. Die EM fängt in unter einem Monat an, da sollen 5.000 Fans ins Stadion und sollen durch die ganze ganz Europa reisen. Die ganzen Mannschaften,
Naja,
26
ist aber
Mannschaften
wild.
sollen durch ganz Europa reisen. Da ist ja nichts bei gesundem Menschenverstand in
Ja,
dieser wilden Zeit.
ja.
Also demnach muss ich sagen, hat
Auf
es
jeden
mich
Fall
nicht gewundert.
gute Besserung den Spielern, die es getroffen hat, würde ich da mal sagen. Auch wenn es Spieler war, also nicht, dass es mich gefreut hätte oder so, aber es war Serdar und Uth habe ich gespielt,
Das war der
ob die jetzt Corona
positive
haben oder.
Effekt.
Ja, die werden schon nicht, wie gesagt, ich
Alle
bin kein Mensch, der sich
symptomfrei,
das
alle
anhört.
symptomfrei
Alle,
ist er.
ja. Das ist ja die Hauptsache eigentlich. Aber das hat Platz gemacht für neue Leute, für unbekannte Leute, die manche von euch, die ich auch selber noch nicht auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Wenn man sich die Aufstellung anguckt, Verteidigung und Tor waren so wie im letzten Spiel auch, wobei Becker auf die Außenverteidigerposition gerückt ist. Ja, Fährmann im Tor, Mustafi, Sané und Otschipka haben die Dreierkette gebildet. Und dann im Mittelfeld, links Kohler, rechts Becker und ja, zentral hat Flick wieder gespielt, der mir wieder relativ gut gefallen hat, muss ich sagen. Über Spiel hinweg. Und Idrissi. Blendi Idrissi. 23 Jahre aus der zweiten Mannschaft. Unbeschriebenes Blatt. Hat aber ein gutes Spiel gemacht, fand ich jetzt.
Ja, er hat, also, wie gesagt, das ist halt dieser Effekt, den du immer hast bei den Jungen, dass die sich halt einfach reinschmeißen, ne? Also, dass die halt wollen. Das kann man ja
Ja, die
leider
wollen dann irgendwo
von,
zeigen.
genau, die wollen halt zeigen, weil die halt sich da auch ihren Platz, wenn du halt da die Chance bekommst, dann weißt du, dass du die halt auch vielleicht nutzen musst, weil du kriegst halt vielleicht nicht 5, 6, 7, 8 Chancen, sondern halt nur ein paar Spiele, um es wirklich mal zu zeigen. Und dann der Auftakt ins Spiel, ich war völlig begeistert. Also Hertha hat die erste Chance gehabt, war auch das beste Team. Aber dann, ey, was ein schöner Spielzug. Schalke,
Ja,
sechste Minute,
mega,
1-0.
mega.
Amin Harit. Also wie Harit den Ball annimmt. Also, dass Harit ein grandioser Fußballer ist und ein Megatalent, da brauchen wir aber nicht großartig lange drüber reden. aber das hat er ja leider sehr, sehr selten nur gezeigt. Aber gegen Berlin jetzt plötzlich. Also,
ja, also das
es war, hat den Anschein gemacht, als ob er sich zeigen will für neue Vereine. Vielleicht will er noch ein bisschen Geld verdienen.
Hat mal die Bühne genutzt, ne, würde ich da mal sagen. Aber nee, das ist, da hat er wieder den Harit, sag ich mal, gezeigt, den wir, sag ich mal, von 2017 kennen.
Ja.
Damals noch in Derbys beim 4-4 gegen Dortmund. So ein Harit, den wir eigentlich zum Großteil zu 80% der Zeit immer vermisst haben.
Ja, leider.
Aber naja, der Spielzug war mega. Huntelaar, der den Ball da auch super abklatschen lässt. Dann Kola, der den Ball wieder zu Harit spielt. Die Annahme mega. Und dann, ja, eine Augenweide, dieses Tor. Muss ja, man sagen.
War richtig schön.
Also,
ich bin ja sowieso ein großer Harit-Vertreter. Also Harit wird ja häufig auch in diesem Pool mit Serdar und mit Uth genannt und Mustafi, das sehe ich ja nicht so. Ich finde, dass Harit, der klar, lässt er immer sehr, sehr viel vermissen, aber ich habe irgendwie bei Harit häufiger das Gefühl, dass der Bock hat. Der ist halt auch so ein untrainierbarer Typ, aber ich finde trotzdem, dass der immer, ja, dass der antreibt. Der treibt gefühlt immer so ein bisschen an. Der ist der Einzige, der wirklich mal so mal was Besonderes macht und mal Wege nach vorne geht, die nicht schon gestern im
gestern der Zeit entstanden. Aber ich finde schwierige Personal einfach. Der ist, ja, ich weiß nicht.
Also, ja, für Ruhe im Verein halt ist der keiner.
Er hat diese Hoch und Tiefs da sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und schade, dass man ihn nicht so in seiner Zeit auf Schalke hier unter Kontrolle bekommen hat. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich, also er wird ja höchstwahrscheinlich jetzt nächste Saison nicht mehr bei uns spielen. Naja, dann ist das Spiel weiter gegangen, hatten nicht viele Chancen danach, also das war unser einziger Torschuss, meine ich. Ich glaube, wir hatten danach noch einen durch Huntelaar, aber der kam erst nach dem 1:1 in der 19. Minute von Boyata. Und was war es? Ein Standard-Gegentor.
Ja.
Ich glaube es ja nicht.
Standard-Gegentor Nummer 30 in dieser Saison.
Also,
und ein typisches Standard-Gegentor von Schalke. Freistoß aus dem Halbfeld und wir haben uns wirklich schwer getan. Wir haben Schuldige für dieses Gegentor gesucht. Aber das Problem war, dass alle Spieler so weit weg von Boyata waren, dass man gar nicht sagen konnte, wer den hat. Weil, also da war halt jeder Spieler 4 Meter weg. Und Boyata ist halt, er ist mit Abstand der torgefährlichste Innenverteidiger von Hertha. Der ist halt 1,95 und eine mega Kante und mega starken Kopfballspiel. Man weiß, dass der nach Standards gefährlich ist. Wenn du einen bei Hertha nicht freistehen darfst, nach Ecke, Freistoß, irgendeiner Standardsituation, dann Boyata. Oder lassen die den so freistehen?
Ich weiß auch nicht. Also man sieht in der Wiederholung sieht man so ein bisschen, dass da so ein Dreierpulk aus Huntelaar, Ocipka und Mustafi da bei ihm stand in der Nähe, bevor der Freistoß getreten wurde. Hat sich keiner für verantwortlich gefühlt im Endeffekt, aber also, ich verstehe auch nicht, warum man dann, wie du gerade schon meintest, torgefährlichster Innenverteidiger von denen, wieso verteidigt den nicht so ein Schrank wie Sané oder so? Also, warum stellst du da einen Ocipka oder einen Huntelaar hin, der gar nicht mal Verteidiger ist? Ocipka, der 1,70 groß ist im Gegensatz zu Boyata. Ja. Und über Mustafi brauchst du eh nicht reden, der bringt dir seit Wochen keine Leistung, aber naja. Naja.
Mustafi ist schon wirklich mit ihm eine Vollkatastrophe. Ja, und man muss sagen, dass das 1-1 hat halt der Hertha auch echt Sicherheit gegeben. Ja. Ich würde sagen, Halbzeitstand 1-1 war leistungsgerecht.
Ja, wobei wir dann noch Glück hatten kurz, wir haben ja noch ein Abseitstor kassiert, ne?
Ja,
aber da hat Fährmann ja einen kleinen Ausflug gemacht, da dachte ich, uiuiui, aber naja.
Aber war natürlich klares Abseits, aber trotzdem auch wieder so eine Szene, wo Mustafi, also wie der da verteidigt hat, wäre ja sogar ein Eigentor von Mustafi gewesen. Ja. Uiuiui, also echt sehr bedenklich.
Ich fand generell in vielen Szenen, muss ich echt sagen, also auch Sané, ne, der echt ein bockstarker Innenverteidiger für meine Begriffe ist, ein solider Erstliga-Verteidiger. Also der Ocipka und Mustafi, ne, in zwei, vor allem im Strafraum, ne? Das sieht so unbeholfen aus, einfach, ne? Wie auch, also sind wir zwar schon lange vorbei, aber die erste Chance davon von Hertha, wo Ocipka den Ball so lässig probiert, einfach wegzuspitzeln und Dilorusun oder wie heißt er?
Dilorusun, ja.
Dilorusun perfekt in den Fuß spielt, der einfach dann den Ball über den Kasten zieht, ne? Aber, also, dieses lustlose Verteidigen, da fand ich wieder so erschreckend und vor allem dieses Unbeholfen, also wir können es ja nicht besser. An sich fand ich, dass der Einsatz und der Wille bei vielen Spielern da war. Also wir sind viel gelaufen diesmal, wir sind mehr gelaufen sogar, aber Also, es fehlt einfach so an Qualität und das ist so erschreckend.
Ja, und zur zweiten Halbzeit hatte man trotzdem da wieder ein bisschen den Eindruck, dass die Kräfte schwinden und dass Hertha immer stärker wurde. Da kam dann fast nichts mehr wirklich nach vorne von uns. Ja, und dann kam, wie es kommen musste, das 2-1 für die Hertha gefallen. Das ist auch, also was Mustafi da verteidigt hat, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, muss ich sagen. Also unglaublich.
Wobei Becker hat halt schon über links dagegen Radonjic, hätte er den Zweikampf auch schon gewinnen müssen, aber den kannst du, das Ding ist, den Angriff kannst du auch noch dann durch Mustafi eigentlich verteidigen. Also die stehen da ja zu zweit dann nochmal mit Becker und Mustafi und der kommt da so frei zum Schuss. Also
das darf halt denen nicht passieren. Vor allen Dingen
das dann, darf echt nicht sein.
Das ist aber trotzdem gefühlt wie ein typisches Schalke-Gegentor. Einfach komplett planlos Verteidigung und kannst du vergessen. Also es geht halt wirklich gar nicht, ne? Und ja, dann rennst du halt am Ende wieder in einem Rückstand hinterher. Man hat, fand ich dann, bis zur 85. Minute auch nicht wahnsinnig viel gesehen. Von Schalke ein großartiges Aufbäumen.
Aber dafür eine großartige Parade von Fährmann. Also das will ich nicht unerwähnt lassen. Da ist Radonjic frei auf Fährmann zugelaufen, will ihn da frech überlupfen. Und wie schnell der die Arme hoch bekommen hat, Chapeau. Also das war... Ohne Fährmann hätten wir auch noch ein paar Dinger mehr kassiert.
Ja, ohne Fährmann wäre an dem Punkt definitiv das Spiel durch gewesen. War eine mega Parade. Aber ja, die Paraden von Fährmann haben halt dazu beigetragen, dass das Spiel offen war. Und wir haben dann tatsächlich in der Nachspielzeit tatsächlich nochmal einen gekriegt, wo man wirklich nochmal den Punkt hätte holen können. Ja, und dann, ich fand es später dann in den Interviews auch sehr, sehr gut gesagt, eine Situation, die eigentlich die gesamte Saison beschreibt. Doppelter Pfostentreffer, erst, ich weiß gar nicht, was Mustafi, ich meine, Mustafi köpft nach dem Freistoß den Ball an Pfosten, Rahman, der Abpraller kommt zu Rahman, der knallt den Ball auch an Pfosten. Oh.
Ja.
Da hätte es wirklich in der 93. Minute der 2-2 nochmal fallen können, da hätte man wenigstens mal nochmal einen Punkt mitgenommen, das wäre ja mal was gewesen.
Vor allem wäre es auch, glaube ich, ein krasses Erfolgserlebnis gewesen, wenn du da so ein Last-Minute-Tor wieder mal erzielst und
gerade für die Jungen hätte mich das echt gefreut,
ja, muss ich sagen. Ja, echt so. Auch für den Harit, muss ich sagen, der sich da echt mal angestrengt hat. Auch wenn es wahrscheinlich nur Schaulaufen ist für die für andere Vereine. Aber
ja, aber da profitieren wir ja auch
von. Wir kriegen Geld für ihn. Ja, deswegen.
Finde ich schon gut. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Aber naja, so steht am Ende die nächste Niederlage. Und ja, es war ja, wie gesagt, es war ein Spiel gegen Hertha, die ja auch wenn sie jetzt gewonnen haben, immer noch also akut abstiegsbedroht sind.
Ja, 3 Punkte auf den 16. haben sie jetzt.
Ja, noch. Und 2 Spiele jetzt gegen Köln, also da im Abstiegskampf geht es jetzt nochmal richtig zur Sache. Morgen Bundesliga, schaltet alle ein. Es wird, glaube ich, eine mega geile Konferenz. Wir haben wirklich 2 absolute Abstiegsknaller mit Augsburg-Bremen und mit Hertha gegen Köln. Werden wirklich, glaube ich, richtig, richtig gute Spiele. Oder was heißt gute Spiele? Spannende Spiele, ob die bei so einem Abstiegskampf. Wobei ich sagen, ich mag das ja gerne. So Kampfspiele, so in den letzten Spieltagen, da ist das immer. Da finde ich die Spiele immer interessanter als diese Spiele um Champions League. Die finde ich ehrlich gesagt dann ein bisschen langweilig. Aber da freue ich mich. So Abstiegskampf, das ist schon was Feines auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wir müssen.
Oder kleiner Funfact noch zum Spiel, ne? Kleiner Funfact, wir haben unser 40. Spieler eingesetzt.
Ja, Lewandowski. Ja,
unser Rekord, der geht, wir gehen ab.
Lewandowski, mach uns das mal nach mit den 40 Spielern, beziehungsweise bei dir 40 Toren. Wir sind gespannt. Ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum Held und zum Depp. Haben wir letztes Mal nicht gemacht. Eigentlich könnte man sagen, wir haben es vergessen, aber wir haben dann überlegt und uns ist auch einfach kein Held eingefallen. So wie beim Spiel gegen Bielefeld davor.
Stimmt.
Es gab einfach keinen, der gut war. Es waren halt alle Mist. Heute konnten wir uns auf einen Held und einen Deppen festlegen. Ich mach mal den Helden. Ich fang mal an, und zwar Helden. Ja. Vielleicht ein letztes Mal Amin Harit. Hatten wir, glaube ich, schon. Ich glaube, es ist eine dritte Nominierung als Held, fällt mir gerade auf.
Stimmt.
In unserem Podcast, der wirklich, also der beste Mann auf dem Platz war. Also jegliche Offensivaktionen sind über den gelaufen als Zehner. Der hat angeschoben, viele Läufe gemacht. Wie gesagt, wahrscheinlich auch mal, ins Dribbling gegangen, auch mal sehr erfolgreich. Ihm hat häufig die Unterstützung gefehlt, manchmal zu Ball verliebt, aber das Tor war halt wirklich, also hast du ja gerade schon gesagt, der Harit von 2017. Und da muss ich sagen, habe ich mich wirklich gefreut, auch für den persönlich. Ich finde, mag den ja, muss ich sagen, gerne. Auch wenn das viele leider anders sehen. Aber naja, deshalb Held des Tages, Amin Harit. Hoffentlich kriegen wir viel Geld für den.
Geld, Geld, Geld.
Auf jeden Fall.
Nee, aber bin ich auch bei dir. Bin ich auf jeden Fall auch bei dir, was das angeht. Ja, Depp des Tages würde ich da mal machen. Ist mir schwer gefallen, weil, also klar, es wird wieder ein Verteidiger. So wie, ich glaube, wir haben so oft Verteidiger gewählt als Deppen. Mustafi oder Uchipka, dachte ich mir, weil beide bei beiden Gegentoren einfach die sich so kacke abgesprochen haben, glaube ich, also die sahen da so lost aus bei den Flanken, die da reingeflattert sind jeweils. Aber im Endeffekt im Zweifel immer Mustafi. Der ist Weltmeister, der muss eigentlich Leistung bringen, genau. Der hat die große Fresse.
Der hat schon gegen den Trainer geputscht, nachdem er zwei Spiele da war. Dementsprechend muss der mehr Leistung bringen, deshalb ganz klar Mustafi. Weg mit dem Schmutz.
Hoffentlich, ja, hoffentlich.
Das ist also wieder ein Spiel, was mir Nerven geraubt hat. Währenddessen saß ich nämlich auch noch gleichzeitig im Seminar, war klasse.
Und was war interessanter, das Spiel oder das Seminar?
Das Spiel. War aber ganz, ganz, ganz wild auf jeden Fall. So, zwei Spiele haben wir nur noch. Dann ist es vorbei mit der ersten Liga vorerst. Ja. Auch der
nächsten. Würde haben wir uns noch nicht verabschiedet.
In Würde haben wir uns noch nicht verabschiedet. Da haben wir noch zwei Spiele Zeit. Und sagen wir mal, Frankfurt habe ich jetzt nicht so das gute Gefühl.
Nö. Nee, da will ich auch nicht, dass wir gewinnen, muss ich sagen. Ich will nämlich, dass Frankfurt in der Champions League spielt.
Ja, richtig. Also. Das heißt Dortmund. ja, aber apropos Nachbarn, vielleicht erwähnenswert, die haben gestern Pokal gewonnen, unsere Nachbarn. Die haben den Pott in den Pott geholt. Jetzt haben die genauso viele Siege wie wir, Frechheit. Ja. Aber besser als Leipzig. Also ganz ehrlich.
Da wird
richtig viel in mir sterben, das stimmt. Also fortschreitende Kommerzialisierung und so. Ja, in den Farben.
Bullen gehören in den Kuhstall.
Bullen gehören in den Kuhstall und in den Farben getrennt. In der Sache vereint bleibt das Produkt unser Feind Nummer 1. So viel dazu.
Ja. Aber an der Stelle Glückwunsch an den BVB.
Ein Glückwunsch an den BVB, aber darf auch erstmal der Letzte bleiben und ihr braucht keinen
Champions League. Nächstes Jahr machen wir es besser.
Nächstes Jahr machen wir es besser, Alter. Genau. Ja, auf jeden Fall. War es das erstmal zum Spiel, würde ich sagen. Ja, und ja, dann würde ich mal sagen, kommt so ein bisschen der Hauptteil heute, ne? Wir schauen uns mal an, wer denn so nächstes Jahr überhaupt noch bei uns spielt. Unser Kader wird sich massiv verändern. Und richtig. Wir fangen ganz, ganz hinten an, bei den Torhütern. Ja, da haben wir vielleicht erstmal Konstanz tatsächlich. Wir haben nämlich den Ralf Herber, den Ralle. Und allen, so wie es aussieht, da hat sich jetzt auch nochmal für Schalke ausgesprochen unter der Woche, wird er wohl bleiben, hoffe ich. Wobei, also viele haben das auch so ein bisschen als Abschied irgendwie ausgelegt, fand ich aber ehrlich gesagt nicht so. Ich fand, das war eher ein Bekenntnis zum Verein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben ihn ja gerade schon angesprochen. Klasse Paraden wieder gezeigt. Hat uns über weite Strecken gegen Hertha im Spiel gehalten und wird wohl auf Schalke bleiben und aller Voraussicht nach unser Stammtorhüter werden.
Ja, wäre auf jeden Fall wichtig, dass er da bleibt, auch als generell Identifikationsfigur. Jemand, der den Verein kennt, der nah dran ist, auch an den Fans. Also ist ja auch Fanliebling, würde ich jetzt mal so sagen. Also die lieben die Fans und ja, zu den anderen Torhütern, Langer, weiß ich nicht, ob der bleibt, ehrlich gesagt.
Der Vertrag läuft aus. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der nochmal verlängert. Der Junge ist 35.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir als dritten Torwart den Sören Ahlers aus der zweiten holen.
Ja, sowas irgendwie. Auf jeden Fall, Renault geht wieder zurück nach Frankfurt. Schubi
kommt wieder zu uns.
Marco Schubert kommt zu uns. Ja, eigentlich so ein bisschen schade, dass Fährmann halt ihm so ein bisschen im Weg steht, wobei ich lieber, wie gesagt, Fährmann habe als Schubert, aber wobei ich halt Schubert für einen sehr talentierten Torwart halte und der irgendwie auch vielleicht auf seine Spielzeit kommen sollte, aber
Ja, aber weißt du, bevor ich Angst habe, dass diese Nübel-Schubert-Geschichte halt wieder entsteht, dass du so einen Konkurrenzkampf hast, dass Fehler machen, aus Angst irgendwie den entscheidenden Fehler zu machen und dann raus zu sein. Na klar, ein Ralle ist da erfahren genug, aber gerade so ein Schubert, also wir haben das gesehen, als der da mal 2-3 Fehler gemacht hat, wie schnell der dann auf der Bank saß. Trotz Spielgarantie eigentlich und trotz der Festlegung von diversen Trainern, also von Wagner dann damals, auf ihn, dass er dann doch nicht gespielt hat. Boah, schwierig. Und in Frankfurt hat er jetzt auch keine Spielzeit wirklich bekommen, da kam er halt nicht am Trapp vorbei, ne?
Ja.
Deshalb sehe ich auch eher Ralle
da auf dem Eis. Auf jeden Fall brauchen wir in Liga 2 so eine Diskussion, Torwartdiskussion brauchst du einfach nicht. Nee. Das ist das Letzte.
Das muss vor der Saison schon klar sein.
Konstanz hinten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke, ich hoffe, dass es auch jetzt schon klar ist. Also, ich meine, wobei Gramotzes kennt den Schubert noch nicht, wobei wer weiß, ob Gramotzes nächstes Jahr überhaupt noch da ist, aber das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir gleich noch. Denke ich erstmal, dass Ralle das machen wird. Hoffe ich. Ja. Ja, kommen wir zur Verteidigung. Ich würde schon sagen, starten wir mit der Innenverteidigung. Da werden uns 3 Spieler höchstwahrscheinlich verlassen. Namentlich Sané, Mustafi und Nastasic. Aus Gründen, Mustafi, sein Vertrag läuft aus und Sané und Nastasic sind einfach zu teuer für uns. Aber wir haben viel Potenzial noch da. Also, was noch da sitzt, Timo Becker, Malik Chow und jemand aus der Knappenschmiede. Wir haben ja ein bisschen schlau gemacht. Vasilios Pavlidis, 18-jähriger Grieche. Absolut flexibel einsetzbar, spielt aktuell in der U19 zwar Linksverteidiger Stamm, spielt da auch gute Spiele wohl, ist aber in der U17 Griechenlands Stamm-Innenverteidiger und wäre Linksfuß, von denen haben wir ja nicht so viele im Kader aktuell. Also auf jeden Fall eine gute Option, hat viel Potenzial wohl, wird von den Scouts sehr, sehr gelobt. Ja.
Ja,
fände ich auf jeden Fall
eine coole Option von denen, die wir noch im Kader haben. Auch ein Sebastian Schonlau, Innenverteidiger, ist ja weiterhin im Gespräch. Könnte auf jeden Fall auch bei uns verstärken. Kapitän vom SC Paderborn, wobei ist da auch wieder, also wieder natürlich, ich hatte es ja letztes Mal schon erwähnt, Probleme gab, weil Gramotzes nicht angerufen hat. Ist noch alles ein bisschen heikel, es gibt relativ wenige Medieninformationen davon dazu. Wir werden sehen, wie sich die ganze Causa Schonlau entwickelt, aber ist auf jeden Fall einer, der uns weiterbringen würde. Aber aus der Knappenschmiede kommen welche nach. Und ich sag mal wirklich, die Innenverteidigung, auch wenn wir immer bei der Innenverteidigung meckern, das liegt aber auch daran, dass Mustafi und Konsorten spielen. Ich finde, wir haben da gute junge Leute. Also ich bin der Meinung, dass wir wirklich Innenverteidigung nicht unsere Problemstelle in der nächsten Saison sein sollte.
Wir müssen auf jeden Fall noch zwar einen Spieler verpflichten, Schonlau jetzt zum Beispiel oder hier von 96, der Hübers.
Ja, Hübers will ja nicht. Der hat ja Schalke abgesagt, mehr oder weniger.
Aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger, weil mit 3 Innenverteidigern, sag ich mal, in die Saison zu gehen, wäre fahrlässig, wenn du Dreierkette oder Fünferkette spielen willst. Selbst wenn du Viererkette spielen willst, also 4 Innenverteidiger solltest du im Kader haben, finde ich.
Ist halt die Frage, was mit Stammmulli passiert, ne? Ob der gehalten werden kann oder was gehalten werden kann, klingt so, als ob der alle den wollen, das bezweifle ich so ein bisschen.
Wobei Stammmulli jetzt auch lange nicht mehr Innenverteidigung gespielt hat, der wurde ja dann eher im Mittelfeld jetzt
eingesetzt. Ne? Ich finde den aber auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass der krass ist,
Same. Und dann werden wir auch nicht vergessen, Ozan Kabak. Liverpool hat die Kaufoption noch nicht gezogen. Der wird zurückkommen, aber der wird, denke ich, auch.
Ja, der spielt ja auch in Liverpool nicht. Auf jeden Fall. Außerdem bin ich auch nie ein Ozan Kabak-Fan gewesen. Nach seinen merkwürdigen politischen Äußerungen da, nach Anspucken, diese Undiszipliniertheiten und so. Oh, das kann ich wirklich nicht. Ja, und
auch, dass er es auf dem Platz geliefert
hat. Ja, also das auch.
Digga, also. Der hat mehr Beinis kassiert, als ich in meiner ganzen Fußballkarriere, wenn man es so nennen darf. Also.
Ja, also, ich bin kein Kabak-Fan, die sollen ihn verscherbeln für vernünftiges Geld und solange er noch was wert ist, weil so der Zweitligasaison tut dem Marktwert sicherlich auch nicht gut und dann ist das in Ordnung. Newcastle soll interessiert sein, das sagt auch schon sehr, sehr viel aus darüber, dass Newcastle interessiert ist und nicht mehr Liverpool, aber naja, vielleicht bleibt er auch bei Liverpool, auch wenn er da nicht spielt, keine Ahnung. Wird man sehen.
Dann Dann kommen wir zur Problemstelle in der Verteidigung. Rechtsverteidiger haben wir ja während der Saison 2 ausgeliehen. Den Ludewig, der sich verletzt hat, und William, der, ja, war in unserem Podcast schon viel über ihn abgelästert, würde ich sagen. Also
er ist jetzt ja auch schwer verletzt. Kreuzbandriss. Genau. An der Stelle gute Besserung. Man wünscht gerade eine Verletzung. Aber genau. Gut, dass er nie wieder für Schalke gespielt.
Der Einzige, der das spielen könnte, aber für mich einfach kein Rechtsverteidiger, falls man Viererkette spielen will, eher dann der Rechtsaußenverteidiger, der dann auch mit nach vorne geht, Mehmet Aydin. Wurde ja auch schon von Gramotzes öfters ausprobiert. Auch junger Mann, der ist auch gerade mal 19 Jahre alt, spielt U19, Nationalmannschaft, Deutschland, und war jetzt schon viermal in der Startelf, diese Rückrunde. Und der hat auch einen interessanten Werdegang gemacht. Der kam Anfang der Saison, kam der in die U19, dann wurde er direkt hochgezogen in die zweite Mannschaft und dann direkt in die erste Mannschaft. Also
Leistung bringt er auf jeden Fall.
Der hat Potenzial, der hat Tempo und wie gesagt, gut für diesen Rechtsaußenverteidiger, der da mit nach vorne geht und so hinten dann auch mal aushilft.
Also, trotzdem musst du auf der Rechtsaußenposition nachbessern.
Ja, dazu, auf jeden Fall.
Die Leute, die sich nicht erinnern oder nicht so im Verein drin sind, kurze Sidekick-Story dazu. David Wagner war Trainer und ist nach dem zweiten Spiel darin entlassen worden in der Saison. Und dann kam Manuel Baum und hat sich natürlich den Kader angeguckt und hat da irgendwann so am 31. August, am letzten Transfertag, hat er gesagt, 30. September übrigens, nicht 31. August, 30. September, und hat gesagt, ey, Freunde, Schneider, Reschke, wie sieht's aus? Wir haben keine Rechtsverteidiger im Kader, wir haben niemanden.
Und dann hat... Ich muss mit Rudi auf rechts spielen.
Ja, wirklich, der dann auch noch gegangen ist an dem Tag. Aber dann hat halt, aber auch haben auch Schneider und Reschke keine Idee gehabt. Dann musste Manuel Baum sagen, boah, ich hab mal trainiert. In der zweiten englischen Liga, da ist so einer aus der U21, da habe ich mal trainiert, den Kilian Ludewig, der spielt da nicht, können wir den nicht ausleihen? Deshalb ist der überhaupt zu uns gekommen. Also, das sagt schon alles über unsere Rechtsverteidigerposition aus, ja, und über William brauchen wir gar nicht was reden. Aber ganz ehrlich, Ludewig stand jetzt das erste Mal wieder im Kader tatsächlich, der ist wieder fit, hat nicht gespielt, aber immerhin war er im Kader jetzt gegen Hertha.
Und er bringt ja nichts, Leih läuft halt aus, ne?
Ja, aber... Ja. Die wollen ihn ja wahrscheinlich nicht so unbedingt zurückhaben. Also ich fände es ganz in Ordnung, wenn Ludewig vielleicht leihen den nochmal aus. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen, den nochmal auszuleihen. Ich fand, wenn er gespielt hat, war der nicht schlecht.
Wäre gut, aber da müssen wir auf jeden Fall auch nachlegen. Und zur Not zieh halt irgendeinen bitte aus der U19. Oder es kann nicht sein, dass wir ohne Rechtsverteidiger in die Saison gehen. Weil, wie gesagt, Mehmet Aydin hat in der U19 und in der zweiten Mannschaft nicht Rechtsverteidiger gespielt. Er hat immer rechts vorne gespielt eigentlich. Also der hat das auch nicht gelernt, sag ich mal. Hat auch dementsprechend schon auch in seinen Startelf-Einsätzen öfters mal den ein oder anderen Stellungsfehler. Aber naja, junge Spieler, den sei jetzt noch erlaubt. Aber kommen wir zur Linksverteidigerposition. Da haben wir auch drei Leute, die uns verlassen werden. Wobei bei einem bin ich mir nicht so sicher. Ja, bei zwei. Hamza Mendil, der hat auch, wie lange hat der kein Spiel mehr gemacht? Der wird gehen.
Hamza Mendil.
Unser Stürmer im Derby.
Ja, Hamza Mendil, der nur rennen kann. Also Robby Matondo ist schlecht, wirklich.
Ja, echt so. Ja, haben wir noch Bastian Utschipka.
Der wird auch wechseln.
Der wird auch wechseln. Und für uns halt wahrscheinlich zu teuer, außer man leiht ihn nochmal aus, Sead Kolasinac. Wäre wichtig, als Führungsperson im Kader noch. Wird aber schwierig, dass der bleibt.
Ja, wobei, und ich glaub, die Leistungen waren auch ein bisschen durchschnittlich, muss ich sagen. Also ich war nicht immer so überzeugt. Ich fand jetzt das Spiel gegen Hertha war gut. Aber sonst hat er auch teilweise Böcke drin, ist so unauffällig und hat so wenig geführt.
Ja, ich glaube, aber es lag auch einfach daran, der kam, das eine Spiel, das erste Spiel war gegen Hoffenheim, wo wir die 4-0 weggeputzt haben. Das war ja noch dieser Kolasinac-Effekt, auf jeden Fall. Und dann ist er halt auch in diesen Trott da gekommen, den die ganze, also ich glaube, ist auch einfach schwer. Genauso wie ein Huntelaar, so, was willst du da machen? Du kommst in eine Mannschaft rein, wo 20 Spieler schon aufgegeben haben. Am Anfang der Rückrunde, also.
Na, das ist schon echt bitter.
Und deswegen, vielleicht in Liga 2 treibt er dann an und ja,
mal schauen. Wär mal was.
Und Linksverteidiger, wie gesagt, kann auch, gerade schon erwähnt, der Vasilios Pavlidis, ne? Spielt er, wie gesagt, Linksverteidiger.
Und theoretisch Jonas Karls,
stimmt,
der bei Viktoria Köln aktuell
im Verein ist und ja, sagen wir mal, sporadisch spielt, der würde theoretisch auch zurückkommen, war bis zu seiner relativ schweren Verletzung, fand ich, war der auch, wenn er mal gespielt hat, fand ich den auch nicht verkehrt. Also vielleicht, ja, vielleicht wird der ja nochmal irgendwann eine Option. So, kommen wir dann zum Mittelfeld. Omar Mascarell, Suat Serda, Nabil Bentaleb. Ja, alle Spieler, die uns verlassen werden, definitiv. Die werden alle weg sein. Und finde ich übrigens auch bei jedem Einzelnen gut. Ich fand, da hat keiner für das Geld, was die verdienen und so, da in irgendeiner Weise Leistung gebracht. Bentaleb, 5 Suspendierungen, aber schon auch wieder irgendein Rekord. Serda haben ja, wir auch schon lange genug ausdiskutiert und Mascarell, wenn der mal 3 Spiele am Stück nicht verletzt war, dann war er entweder gesperrt oder hat Scheißleistung gebracht. Also demnach bin ich froh, dass die alle weg sind. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Geld für die.
Aber auf jeden Fall. Aber das, was da bleibt, ist ja auch, damit kannst du arbeiten. Also die Jungs, die da bleiben, also namentlich mal genannt, weiß ich nicht, Nassim Bujelab, Can Bostojan, Levent Mercan, jetzt die jungen Spieler, die hier Blendi Idrissi, der gestern sein erstes Spiel gemacht hat, zwar jetzt nicht sehr auffällig war, aber das sind ja alles junge Spieler, Jimmy Kaparos, alle Spieler, die jetzt mal reingeschmissen werden und eine Chance auf jeden Fall verdient haben und auch in Liga 2, finde ich, einfach mehr Spielzeit bekommen sollen. Und es wurde ja gesagt, wir sollen mehr auf knappen Schmiede setzen und das ist ja der Weg. Also mit den Spielern, die wir da jetzt schon haben, auch ein Florian Flick, der jetzt schon 2 Einsätze hintereinander in der Startelf hatte. Also
wir haben auf jeden Fall Optionen und feststehende Transfer, der erste Transfer, der feststand zur neuen Saison. Danny Latzer, auch Schalker Jung, lange bei Schalke gespielt auch, bis 2011, kommt von Mainz, 31-Jähriger, der einfach mit Erfahrung, Bundesliga-Erfahrung, die Defensive noch stabilisieren soll im Zentrum als Sechser oder als Achter. Ich vermute eher, dass er so eine Mischung bekommen wird. Ich weiß auch nicht, ob wir Doppel-Sechs, also mit einem Sechser, einem Achter spielen. Wie wir das genau uns vorstellen, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Aber das sind halt so Leute, die wir uns da sehr, sehr gut vorstellen können und die überhaupt zur Verfügung stehen.
Wen ich auch auf jeden Fall nochmal nennen würde, der ist auch, spielt in der U19, unbeschriebenes Blatt, Juan Cabrera, vielleicht kennt ihr manche von euch, der ist 18 Jahre aus Uruguay und der wurde in The Guardian, also englische Zeitung, wurde in die Liste der 60 interessantesten Talente ist der da gelandet. Also da haben wir auch vielleicht noch ein heißes Eisen in der knappen Schmiede. Auf jeden Fall Einsatzzeit kriegen. Und hat anscheinend starke Fernschüsse, sehr torgefährlich. Man wird sehen. Hoffentlich kriegt er ein paar Spielminuten. Auf jeden Fall absolut interessante Spieler, die wir da noch haben.
Ja, wir müssen auf jeden Fall auf die knappen Schmiede setzen, weil sonst reicht halt aus dem Zweitliga-Etat einfach nicht aus, um dann auch wer weiß, wie viele Spieler mit Talent zu holen. Ja, das funktioniert halt einfach nicht, ne? Ja, und in der Offensive, sowohl auf der 10 als auch außen, haben wir noch im Kader aktuell Harit, haben wir ja gerade schon gesprochen, der wird wohl wechseln. Das ist so der Spieler, wo ich glaube, dass wir am meisten Geld für den bekommen könnten, weil er auch noch relativ jung ist. Ja, wer auch noch weg ist, ist Schöpf. Wahrscheinlich. Ja, zu dem sage ich gar nichts. ich weiß nicht, Felix, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu Alessandro Schöpf. Der war nie gut. Der war nicht gut.
Heißt er nicht Massimo Schöpf?
Naja, Massimo Schöpf, genau. Also, wirklich so ein Harit, der war auch nicht immer gut, aber der war wenigstens früher mal gut oder Spieler oder Serda, die sind dann irgendwann schlecht geworden. Aber ich fand den Schöpf, der war nie gut. Es gab, ich kann mich an kein Spiel erinnern, in den letzten 4 Jahren, wo ich sage, boah, der Alessandro Schöpf, ey, der
hat heute der hat ein Tor mal gemacht. Der hat ein einziges Tor mal gemacht, wo ich dachte, boah, krass, krasse Bude. Das war, glaube ich, letztes Jahr im DFB-Pokal gegen Bielefeld. Da wurde ein Fernschuss da rausgekommen. Der war gut. Aha. War ein schönes Tor.
Ah, ich dachte, war auf PlayStation war der vielleicht gut. Aber sonst. Sonst. Also, no hate, ist er sicherlich auch ein vernünftiger Zweitliga-Fußballer oder irgendwo außer in der österreichischen Liga, aber ist er einfach kein Bundesliga-Fußballer. Er ist einfach gut, wirklich. Naja, aber. Ja. Ich setze halt gerade in der Offensive sehr auf Bostogan, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen. Yo. Wir haben ja auch schon. Idrissi ist ja auch. Kann da auch vorne rumtouren. Fände ich sehr, sehr interessant. Aber
Bostogan, der hat jetzt auch schon 16 Bundesligaspiele gemacht. 2 Vorlagen jetzt, vor allem in den letzten Spielen, fand ich immer gut gewesen. Mega guter Dribbler, finde ich. Und gute Freistöße auch noch. Ja. Also, der kann auf jeden Fall was.
Das sollte unsere Schalten verwenden. Ja. ja, Marc Uth wird weg sein. Also der wird wahrscheinlich an FC wieder gehen, nach Köln. Da wo er ja schon mal ausgeliehen war und irgendwie das alles so super toll da fand. Und das ist ja auch Urkölner. Da soll er da gerne hin. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld für den. Ja, und dann kommt meine persönliche Lieblingspersonalie, Benito Raman. Der wird auch weg sein. Aber das ist für mich wirklich der Clou von Reschke und Schneider gewesen. Also, Raman kommt ja von Düsseldorf und die haben einen Vertrag ausgehandelt, wo Düsseldorf von uns Geld bekommt, wenn der spielt. Und auch, wenn wir den verkaufen und der woanders spielt. Man rechnet momentan, Transfermarkt.de schätzt Benito Raman momentan mit knapp 3,5 Millionen Euro ein. Aber dadurch, dass bei einem weiteren Verkauf Schalke Geld an Düsseldorf bezahlen müsste, Schalke hat bisher nur für Raman 10 Millionen Euro an Düsseldorf überwiesen, nur mal so, müssten die 2,8 Millionen Euro nochmal an Düsseldorf überweisen. Das heißt, von einem Transfer von Benito Raman bleiben 700.000 Euro. Da kriegst du noch nicht mal einen schlechten Drittliga-Fußballer für inzwischen. Also, wir haben für Benito Raman am Ende fast 13 Millionen Euro bezahlt und kriegen für den 700.000 Euro. Also, und das sind die Schätzungen von Schalke. Düsseldorf, der Sportdirektor von Düsseldorf, spricht beim Raman-Transfer von einer Summe nördlich der 14 Millionen, Zitat Ende. Also, wenn wir da wirklich 14 Millionen für den bezahlen, ja, und haben,
da sagt noch mal einer, dass wir kein Ausgabenproblem haben.
Ja, wirklich. Also, wenn du 14 Millionen für den Spieler bezahlst und 700.000 Euro bekommst, hast du irgendwann ganz gravierend falsch.
So,
und bis auf ein Pokaltor gegen Hertha war jetzt Raman auch nicht der da die Wahnsinnsleistung gebracht hat.
Ja, das stimmt. Naja, aber wie gesagt, im Zentrum, im Sturm, da haben wir, finde ich, absolut keine Probleme. Eigentlich. Da haben wir eher ein Überangebot, finde ich. Also mit Hoppi, mit Kutucu, der zurückkommt, mit dem neuen Transfer, mit dem Neuzugang Simon Terodde, ein Huntelaar, der vielleicht bleibt. Und wenn wir dann noch hören, dass wir Dursun vielleicht auch noch verpflichten, der Topscorer im Moment in der zweiten Liga. Also da kann was gehen. Nur die brauchen halt auch Leute, die Bälle reinschieben. Deswegen auch
die Zehnerposition wird sehr, sehr wichtig.
Die Zehnerposition, und wir brauchen Flügelspieler. Also wir haben hier keinen guten Flügelspieler. Also was heißt gut? Wir haben zwar Cananullo und Aydin, die da spielen könnten, aber die sind ja eher dann für die, vielleicht sogar für die defensiveren Positionen eingeplant, wenn wir keine Links- und Rechtsverteidiger verpflichten.
Ja, das kann gut sein. Ja, im Sturm, wer auch noch weg ist, Gonzo Pacencia geht zurück nach Frankfurt, Leihe läuft aus. Zitat vom Sportdirektor von Frankfurt. Schalke hat bei der Personalie Pacencia alles falsch gemacht, was sie nur hätten falsch machen können. Das fand ich wieder sehr amüsant. Der hat halt wirklich nicht gespielt. Und ich glaube, Frankfurt denkt sie auch. Der war ja auch relativ lang verletzt. Was machen die da auf Schalke im Reha-Zentrum schon wieder? Kriegen die den nicht hin? Ich glaube, da hat sich Frankfurt auch ein bisschen drüber abgefuckt, dass die den nicht so wirklich hinbekommen, dass wir den nicht so hinbekommen haben. Ja, ja, ist auf jeden Fall weg, hat nie Leistung gebracht, brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Skripski wird wohl auch wechseln, der hat auch einfach nicht das Niveau, muss man. Also der hat auch nie eine faire Chance bekommen, muss man sagen. Aber also gegenüber einem Dursun, Terodde, Huntelaar, Hoppi und Kutucu ist der halt bei mir eindeutig Nummer 6, ne?
Ich weiß halt nicht, wer da spielen soll, ehrlich gesagt, ne? Also wollen wir mit 4 Stürmern spielen oder was? 4-2-4, ja. Oder?
Kennst du die FIFA-Aufstellung von früher? 4-2-4 habe ich gespielt.
Ja.
Also, wenn nichts mehr ging.
Ja.
Überangebot im Sturm.
Ja.
Naja, genau, das sind so unsere Bausteine und aus diesen Bausteinen formen wir eine Mannschaft jetzt. Und das tun wir wie folgt. Also erstmal als Formation wollen wir eigentlich an der Dreier-Fünfer-Kette gegen den Ball festhalten. Das heißt mit drei Innenverteidigern. Meiner Meinung nach sind Ciao in der Mitte und Becker auf rechts gesetzt, also als rechter Innenverteidiger.
Ja.
Ja, und dann wird halt links die Frage, wer den linken Innenverteidiger bildet. Wenn wir Schonlau bekommen, sehe ich dann Sebastian Schonlau auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja, safe. Ja. Wenn nicht, Pavlidis.
Genau, wenn nicht Pavlidis, das fände ich auch auf jeden Fall eine gute Option. Also das ist so die Position, entweder Schonlau oder Pavlidis, je nachdem, was noch am Transfermarkt passiert. Ja, und dann muss ich sagen, dann fällt es mir schwer. Dann kommt nämlich der Rechtsverteidiger. Ich weiß doch nicht, wen ich da haben will.
Ich habe keinen. Also ich hätte jetzt gesagt, hier Aydin hätte ich da jetzt hingesetzt, weil, wie gesagt, es gibt auch noch keine Gerüchte zu irgendeinem Rechtsverteidiger, dass wir da wieder aktiv werden. Finde ich echt.
Ja, und gerade in dieser Aufstellung wäre halt ein Aydin, ein Rechtsverteidiger bei so einem Fünfer-Ding halt auch immer mit der offensiveren Option. So, ich denke da so ein bisschen an Dani Alves von früher von Barcelona, ja, okay, hochgegriffener Vergleich, aber so von vom Spielziel halt dieses wirklich. Bin ich Langgeber. Ja. Oder brauchen wir gar nicht nach Barcelona schauen, nehmen wir Atsuto Uchida, der damals ja auch, also wie viele Flanken hat Atsuto Uchida damals geschlagen, ne? Also so einen könnte ich mir beim...
Beste Flügelzange mit Jefferson
verwandeln. Ja, diesen Jeff. Auf jeden Fall könnte ich mir da auch ein Memo-Aydin, könnte ich mir da definitiv vorstellen.
Genau.
Ja, und links dann halt die Frage, ne? Bleibt Kola? Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin der Meinung, Kola ist weg. Otschipka weg, Karl sehe ich dann nicht gut genug. Ich sehe da eher momentan im Kerem, also Çalhanoğlu, wieder einer aus der Knappenschmiede, wieder Jugendforsch bei Schalke.
Also kommt es zu einem Fall der Fälle, dass Pavlidis, dass wir schon noch nicht verpflichten, ist unsere ganze Abwehr, die ganze Fünferkette nur Schalke Eigengewächs, ne?
Ja, das wäre halt
das wirklich... Das ist mal ein Statement.
Das wäre wirklich mal ein Statement. Und vor allen Dingen, was sich richtig entwickeln kann. Ne? Also die kennen sich dann unter Umständen auch schon aus der Jugend, können dann zusammenspielen. Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, dann ist halt die Frage, wie unser Mittelfeld aussieht. Also ich glaube, wir sind uns einig, wir haben ja gerade das Überangebot im Sturm angesprochen. Das heißt, also wehe, wir spielen Einzelspitze, dann werde ich sauer.
Ja.
Also bitte spielen wir mit Doppelspitze.
Doppelspitze kommen nicht. Wenn nicht sogar, packt da drei Leute vorne rein.
Ja. Also ein vielleicht hängt.
Oder eine hängende Spitze, sag ich mal. Ja, aber...
Das heißt, wir haben noch drei Leute fürs Mittelfeld. Ich bin mir sicher, dass in der Zentrale das dann Latza gesetzt sein wird. Also,
ja, denke ich auch.
Du holst nicht einen Latza, wenn der da nicht spielt. Du brauchst dann auch, also neben den ganzen Jungen und Willen brauchst du auch Erfahrung und nicht nur Ralle auf der Torwartposition, sondern auch einen Latza, der da das Zentrum stabilisiert.
Ja.
Deshalb sehe ich Latza als, ja... Also ich möchte nicht sagen, wir spielen ohne Sechser, aber so als eher als Achter. Ich sehe den halt offensiver. So ein...
Sehe ich ein bisschen anders, also ich sehe da Zwischending, würde ich jetzt mal sagen, als Kumpel. Achter, Sechser, so dazwischen, der auch die Wege nach vorne geht, aber auch hinten als Abräumer dient.
Ja, okay.
Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, wie dann genau die Position bestimmt sein wird, das wird man dann halt sehen, auch je nachdem, ob die wirklich unser System spielen. Fänd ich aber auf jeden Fall schön. Dann halt im offensiven Mittelfeld, Klammer auf, ein bisschen auch auf dem Flügel. Ich möchte nicht dieses sehr enge System haben, sondern dass sich die Leute hinter den Spitzen weiter nach außen ziehen. Das wäre in diesem Fall dann rechts meiner Meinung nach eindeutig Boztogan. Das ist für mich der wichtigste Mann da vorne auf der 10.
Ja, und zur Not vielleicht auch, also nicht zur Not, wenn der Transfer vielleicht hinhaut, ein Haraguchi würde ich da auch sehen.
Genau, Haraguchi oder ein Meiner. Meiner wäre natürlich auch
klasse. Stimmt, Meiner, ja.
Den würde ich da auf links sehen, ja. Meiner oder Haraguchi, also wenn wir einen oder vielleicht beide bekommen. Das wäre auf jeden Fall so mit Haraguchi
und Boston, finde ich sehr klasse. Ansonsten hat man ja auch noch einen Bujelab, einen Merjan. Also da sind
Levin Merjan auch eine sehr interessante Personalie, der sitzt gefühlt immer auf der Bank und spielt nie. Also der hat so oft wieder schon im Kader baut, so wenig Spiele wieder hat. Er kriegt sehr selten Chancen, ein bisschen schade eigentlich. Ja. Aber nun gut, ja, wenn wir sehen, also Haraguchi oder Meiner, ich würde mich jetzt von dem Namen her auf Haraguchi festlegen tatsächlich. Also wir sagen gleich nochmal einmal die...
Ich denke auch, Haraguchi ist einfach auch realistischer als ein Meiner. Dass der zu uns kommt, ist ablösefrei.
Und er ist ablösefrei, genau, wir müssen nichts für den bezahlen.
Wir haben kein Geld,
genau.
Aber kommen wir jetzt zur Qual der Wahl, ne? Im Sturm.
Ja, also Terodde ist gesetzt, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ich denke auch, dass ich hoffe, dass es vielleicht so ablaufen wird, dass wir, falls Huntelaar bleibt, werden. Terodde ist ja auch kein junger Hüpfer mehr. Die werden sich da abwechseln gegenseitig. Huntelaar und Terodde, mal spielt der eine, mal der andere, denke ich, so wird's laufen.
Ja, aber ist der Huntelaar da noch fit für 60, 70 Minuten? Das weiß ich. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ein Terodde dann Stamm spielt und in der 70. nur den Huntelaar häufig reinwirft, wenn der Terodde nicht mehr kann. Dann, dass du den Huntelaar nochmal 20 Minuten, der davor nochmal den Kopf, den Fuß oder wer weiß was reinhalten kann.
Ja, aber wer spielt neben Terodde?
Ich glaube, ich bin optimistisch und sage, wir verpflichten noch Serdar Dursun von Darmstadt und deshalb spielt Dursun daneben. Das hoffe perfekt. Ich.
Ansonsten
Hoppi oder Kutucu.
Ja.
Ich würde mich aber eher auf Kutucu festlegen, weil ich fand den eigentlich immer gut. Der hat mir irgendwie nie eine Chance bekommen. Fand ich auch ein bisschen frech, aber Ich fand ihn immer gut, wenn der gespielt hat, wenn er jetzt von seiner Leihe zurückkommt. Und Kutucu hat auch gesagt, er will wieder zurück zu Schalke und will mit den Meistern der zweiten Liga werden. Ich bin gespannt.
Ja gut, aber Hoppi hat ja auch Argumente gebracht, dass er da vollen Einsatz jetzt zeigen will. Er hat ja seinen Vertrag noch verlängert jetzt kürzlich.
Auf jeden Fall. Also auch sie können sich abwechseln. Soll
einfach, ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Und vor allem, weil jetzt halt so viele junge Spieler davon sind. Man darf auch einen Luca Schuler da nicht rausnehmen, den wir auch noch da sitzen haben. Ein junger Spieler, der auch relativ gut gespielt hat, wenn er mal dran kam. Ist halt schwierig, vor allem wenn du so viele junge Spieler jetzt hast, die wollen auch alle ihre Einsatzzeiten, ne? Und das ist halt verschwendetes Talent, wenn du da so ein paar 17- und 18-Jährige auf der Bank rumschmoren lässt.
Auf jeden Fall. Also nochmal, einmal im Überblick. Unsere Wunschaufstellung, Ralle im Tor, unsere Innenverteidiger, Becker, Ciao und ich würde sagen Schonlau, wenn wir ihn bekommen. Auf den Außenverteidigerpositionen links Çalhanoğlu, rechts Aydin, wenn wir keinen vernünftigen Rechtsverteidiger mehr kriegen. Das zentrale Mittelfeld besetzt durch Danny Latza, offensives Mittelfeld Jan Bostogan und Haraguchi links. Und den Sturm Terodde und, falls er kommt, Dursun, ansonsten Hoppi oder Kutucu. Das ist so das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Dann bleibt aber noch eine Frage, wer soll den Haufen trainieren? Wer macht das? Macht das der Gramotzes? Ja, Peter Knebel hat uns vor 3 Wochen erzählt, Gramotzes geht in neue Saison, aber wir haben es ja letztes Mal schon angerissen. Ja, vielleicht doch nicht. Also, genau. Der hat so ein bisschen Misstrauensvotum bekommen, ne?
Wir haben ja auch im letzten Podcast haben wir noch Steffen Baumgart angesprochen, dass der wohl in den Startlöchern stehen würde und es gab angeblich laut Bild-Zeitung auch Kontakt zu ihm, so ein Last-Minute-Vorstoß, kurz bevor er dann bei Köln unterschrieben hat. Und wenn sowas öffentlich wird schon wieder und
typische Schalke-Aktion.
Genau, typische Schalke-Aktion, die sich schon nach einem neuen Trainer umgucken und Knebel und Ruben Schröder sich da schon an die Haare kriegen, ob man denn einen neuen Trainer jetzt für die nächste Saison verpflichtet, das ist einfach. Ich weiß nicht, damit hast du den Gramotzes eigentlich jetzt schon endgültig verbrannt.
Ja,
also der ist halt, also ich hätte keinen Bock als Trainer da zu stehen und höre die Gerüchte, dass jetzt doch ein neuer Trainer kommen soll, weil ein neuer Sportdirektor da und ja.
Weiß nicht. Und vor allem entmachtet sich der Knebel damit auch selbst.
Genau, die Verantwortung liegt auf jeden Fall deutlich auch beim Knebel. Dass definitiv. Das so jetzt schief gegangen ist, sag ich mal. Und ich bin gespannt, ob wir das durchziehen, weil wenn Gramotzes Trainer bleibt, wird jede Niederlage in Liga 2 einfach für Unruhe sorgen. Nach 3 Spielen, nach 3 Siegen in Folge und dann kommt eine Niederlage. Es wird jede Niederlage wird für Diskussionen sorgen, die wir kassieren werden. Und wenn Gramotzes dann Trainer bleibt und wenn wir die ersten 2 Spiele dann noch verlieren und wir dieselbe Chaos haben wie letztes Jahr, dass wir auf einmal dann nach 2 Spieltagen schon wieder unseren Trainer entlassen, also
das will ich auch nicht, das wäre wirklich ganz, ganz fatal, muss ich sagen, also
ja.
Wenn, dann entscheide dich jetzt zum Saisonende, das ist zwar auch eine komplett Scheißentscheidung, du darfst halt keine Versprechungen geben, das zeigt ja nun mal dieses schnelllebige Geschäft, aber nicht so ein Quatsch nach 2 Spielen, entweder suchst du jetzt einen neuen Trainer, Tedesco hat ja Zeit, komm zurück in die Heimat, Domenico, komm nach Hause. Ruhrpott ist außerdem viel schöner als Moskau. Oder du sagst, okay, wir gehen mit Gramotzes in die neue Saison, aber dann bleibt er auch. Dann machst du nicht so einen Scheiß und entlässt ihn nach 2, 3, 4 Spieltagen. Das ist eine richtig Kackidee. Dann muss der da durchziehen. Mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn wir dann nur Zehnter werden, musst du sagen, okay, war eine Scheißidee. Aber dann kannst du den nicht in der Saison wieder entlassen und wieder nur Unruhe den Verein holen. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Naja, also
egal was passiert, es ist absolut, jede Entscheidung birgt ein absolut hohes Risiko, dass es alles doch richtig in die Hose geht.
Ja, also egal, es ist einfach unnötig auch gewesen. Oder nicht.
Ja, wie gesagt, also wir haben es ja immer gepredigt. Ein Feuerwehrmann einfach wäre die beste Lösung gewesen. Vertrag bis zum Ende der Saison fertig, dann geht er, oder wir haben absolut gut gespielt und man fragt den, ja, willst du noch bleiben? So, fertig aus, Mickey Maus. Also was war daran so schwer? Nein, man muss einen Trainer holen und dem sagen, Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen hier 2 Jahre lang trainieren, auch wenn wir in Liga 2 gehen.
Man wird sehen, wie sich diese Trainerdiskussion entwickelt. Jetzt erstmal letzten beiden Spiele vielleicht mal irgendwie zu Ende bringen. Das wäre es auf jeden Fall. Ja. Kleines Thema noch zum Schluss. Unser geliebter Aufsichtsrat hat wieder einen rausgehauen. Also,
schlimm.
Sie haben einfach mal den kompletten Ehrenrat entlassen. Sie haben einfach mal den kompletten Ehrenrat entlassen. Und zwar mit der Begründung, dass man damals Clemens Tönnies nicht hart genug bestraft hat für die rassistischen Äußerungen die er da getätigt hat über Afrikaner. 2 Jahre später. Also keine Frage, dass die Strafe zu gering ausgefallen ist, dass man Tönnies damals nicht rausgehauen hat. Aber 2 Jahre später kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Weise was damit zu tun hat. Meiner Meinung nach ist das letztendlich einfach nur ein Schachzug vom Aufsichtsrat, ein weiteres Gremium zu entmachten und sich noch mehr verschiedene Meinungen anhören zu müssen, sondern immer noch weiter wurscheln zu können. Und es ist wieder der nächste öffentliche Machtkampf um Eitelkeiten und Macht. Also,
es ist halt nur, damit sie auf den nächsten, also haben sie ja, sag mal, rasiert ist der ja noch nicht. Die haben einfach nur gesagt, hier für die nächste Wahl dürft ihr einfach nicht kandidieren.
So eine Riesenfrechheit ist einfach.
Das ist so lächerlich. Vor allem dieses Argument halt, dass die Strafe für Tönnies damals zu lasch war, ist halt einfach nur der Vorwand so. Die haben irgendwas gesucht.
Ja, natürlich.
Was gefunden, was 2 Jahre schon verjährt, also verjährt ist sowas nicht, aber so eine Sache, die Tönnies da gemacht hat. Aber es ist halt, es ist ja schon längst vergangen so. Wärst du konsequent gewesen, hättest du diesen Ehrenrat schon damals gekickt für diese Sache, wenn als Buchter übernommen hat. Aber nein,
ja, wie das sich noch entwickelt. Aber ja, wir haben ja immer was zu berichten. Und morgen geht's schon weiter. Morgen ja, auswärts ja. In Frankfurt. ja, was sagst du? Ich glaube, wir kommen nicht Frankfurt viel in der Konferenz. Noch. Wobei, doch, Frankfurt hat ja noch...
Doch. Es fallen viele Tore. Es werden viele Tore fallen.
Ja, so ein 4-2.
Nee, wir schießen kein Tor, Mann. Die sind, also... Ich glaube, wir werden morgen richtig überrannt. Weil, Frankfurt ist ja noch richtig heiß im Geschäft um die Champions League.
Die müssen gewinnen. Die müssen und gewinnen.
Die sonst... müssen gewinnen. Deswegen sage ich, wir verlieren 4-0.
Ah, nein. Also, ein machen war, sage ich, 4-1. Ja, 4-1. Einen kriegen wir hin, irgendwie. Einer fällt rein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in Führung gehen. Warum nicht?
Ich bin mal gespannt. Vielleicht versauen wir einem Verein irgendwas. Aber wie gesagt, ich will eigentlich nicht, dass wir morgen gewinnen. Frankfurt soll Champions League spielen.
Das stimmt.
Aber naja.
Ja, aber...
Lieber nächste Woche gegen Köln.
Lieber nächste Woche gegen Köln, genau. Haben wir schon mal gesagt. Das Endspiel rückt näher. Und dann können wir...
Ja.
Das ist auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe. Sollte Köln mit absteigen und nächstes Jahr, sagen wir mal, die Zahlen sind ja positiv aus und so, hoffen wir, dass wir vielleicht ins Stadion gehen können, vielleicht zumindest in der Rückrunde. Ich kann halt einfach zum Auswärtsspiel in Köln zu Fuß gehen. Es ist halt nur 2 Kilometer.
Ist halt das Argument. Ist aber nice.
Fanmarsch
zum Stadion. Ich hoffe, dass ich das nie tun muss.
Ja.
Zu Fuß zum Auswärtsspiel, weil dann sind wir ganz unten gelandet.
das wäre wirklich schlimm. Ja. Ach, wir werden sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Wir sehen es alles mit der gewissen Ironie inzwischen. Wir hoffen auf bessere Zeiten in Liga 2 und wir kommen auch wieder hoch. Ja, aber wir hören uns bald schon wieder. Montag geht's weiter mit der 12. Folge Podcast nach dem Spiel gegen Frankfurt. Wir haben mit Sicherheit wieder viel zu berichten.
Bestimmt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke uns kein Material liefert in den nächsten Tagen. Die neuesten Transfergerüchte, die neuesten Trainergerüchte. Hier erfahrt ihr alles, hier bleibt ihr auf dem neuesten Stand.
Und schreibt uns, wenn ihr irgendwie andere Vorschläge zu dieser Wunschelf habt, die wir hier aufgestellt haben. Würde uns, glaube ich, interessieren, was ihr vielleicht denkt.
Und können wir sicherlich nächstes Mal auch gerne mit reinnehmen. Quatschen wir dann drüber über eure Vorschläge. Ansonsten genießt das spannende Bundesliga-Wochenende.
Schaut lieber Konferenz.
Es sind geile Spiele. Wird auf jeden Fall spannend. Und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Glück auf und bis dahin. Ciao, ciao.
Glück auf. Ciao, ciao.